Marie.
Die magische Welt der Marie Métrailler.
Marie.
Teil 1
Marie.
Von circa 15 Folgen.
Marie.
Eine atmosphärisch-meditative Lesung von
Marie.
Tobias Markus Drewinski.
Marie. Die Reise der Seele. Die Lebensgeschichte der Marie Métrailler.
Marie.
Das Buch ist erschienen im Benziger Verlag 1982. Die Interviews wurden geführt 1974 durch Marie-Madeleine Brumagne. SO 21 Radio Difficultur, 4. Dezember 2016. Radio LoRa International. Vergesst nicht, den freien Sender LoRa zu unterstützen. www.lora.ch.
Im Unterwallis besucht hat und ein Gespräch mit ihr, lange Gespräche mit ihr, zu einem Buch transkribiert hat. Erstes Kapitel: Fliehen und wohin gehen? Ich bin sehr lang ist's her, 1901 geboren, zu einer Zeit, da vor allem für uns Bergbauern das Leben ganz anders war. In Evolaine gab es keine reichen Leute. Jede Familie hatte ein paar Flickstücke landwirtschaftlichen Boden, aufgeteilt in was weiß ich wie viele Parzellen. Vom einen Ende ans andere musste man laufen, um diese Erde zu bewirtschaften. Beim Einbringen der Ernte hieß es, alles zusammenzukratzen. Den letzten Halm, die winzigste Kartoffel, alles war zu gebrauchen. War auch das Leben nicht leicht, dass wir unglücklich gewesen wären, konnte man nicht sagen. Ich wurde in eine Lehrersfamilie hineingeboren, Leute, die sehr schmal lebten. Nur 6 Monate im Jahr dauerte hier die Schule. Mein Vater gab seinen Unterricht, wann und wie er konnte. Er hatte es sich so eingerichtet, dass er daneben noch ein wenig Landwirtschaft treiben konnte. Wegen uns Kindern konnte sich meine Mutter nie ganz ihrem Beruf widmen. Beide zusammen verdienten sie nicht mehr als 200 Franken pro Winter. So pflanzten wir den Korn, Kartoffeln und meine Eltern hatten, glaube ich, eine Kuh zu Hause. Ein hartes Leben, aber man lebte. Ich war das älteste von 6 Kindern. Hast du Erinnerungen aus deiner früheren Kindheit? Ja, doch, weiß ich nicht, ob ich sie geträumt habe. Mir will scheinen, diese Dinge hätten sich auf den Maiensäßen zugetragen, wohin wir manchmal winters zogen. Ich muss ein Jahr alt gewesen sein. Und ein anderes Bild steigt in mir auf, dieses aus dem Frühling, auch da oben. Ich sehe, wie mein Onkel, ein rechter Teufel von einem Bergführer, Schneequader heraushaut. Auf seinen Schultern sitze ich. Wir hatten mehrere Maiensäße, was nicht heißen will, wir hätten viel Boden besessen. In jenem Frühjahr sind wir von Arbe nach Flanmaillant heruntergestiegen, dem Wildbach nach, der in die Borne fließt. Wir zogen auf eine andere Voralpe. Ich saß in einem Aufpasssack, einem jener beiden Quersäcke, die dem Maultier über die Flanken hängen. Im anderen mein Bruder. Und ich war zu Tode erschrocken, wie ich da über die Leere ragte. Als ich zum letzten Mal dort hinaufstieg und in Arbe wohnte, war ich 15. Ich war mit meiner Großmutter dort oben und ich beobachtete zum Zeitvertreib stundenlang Ameisenhaufen. Stieß sachte mit einem Stecken hinein, um zu sehen, wie die Stockwerke, die Zimmer, die Gänge angelegt waren. Pflanzte dann Blumen in den Haufen. Die Ameisen sollten einen Garten haben. Von den Pflanzen, die sich nicht kannten, überrascht, es waren vor allem wilde Stiefmütterchen, spritzten sie ihr Formol darüber. Unter der Wirkung der fressenden Säure wurden die Blumen, in denen gelb und violett prangten, rötlich mit ein wenig lila drin. Ich war verblüfft. In meinem kleinen Hirn versuchte ich, diese so gut ausgebildete Gesellschaftsform zu verstehen. Das Geheimnis, das ich nicht lüften konnte, jagte mir Furcht ein. Warum, kann ich nicht sagen. Heute sehe ich die Dinge anders. Jenes Angstgefühl aber ist geblieben. Ich sage mir, könnte es daher rühren, dass diese Insekten unsere Vorfahren waren und überleben werden auf der Erde? Eine Gattung, die über uns hinaus wächst, in die wir uns nicht hineinversetzen können, die uns erschreckt, uns die menschlichen Grenzen aufzeigt? Ist es die Form ihrer Intelligenz, die mich verstört? Ich habe keine Antwort. Auch die Schmetterlinge machen mir Angst, wenn ich sie ansehe. Zu dieser Jahreszeit kommen sie ins Haus. Eine Vanessa Vulkan mit rotem Streifen auf schwarzbraunem Grund, ein kleiner Geometer. Sie kapseln sich in einen Spalt am Holzboden. Mitten im Winter beginnen sie ihre Verwandlung. Die feuchten Flügel aus einer Puppe herauskommen zu sehen, das ist höchst beunruhigend. Es ist, als sähe man einer menschlichen Geburt zu. Ameisen, Schmetterlinge, sie gehören zum großen Kreislauf der Natur, zu Gottes großen Zeitenkreis. Wie wir sind sie eine Offenbarung jener ewigen Energie des Alls. Siehst du, ich glaube ja an eine mögliche Seelenwanderung bei den Menschen, aber für die Tiere? Sie hätten eine Gruppenseele, nicht eine individuell ausgeprägte wie wir, wird vermutet. Ich sage mir aber, wenn alles wiedergeboren wird, gibt es keinen Platz mehr auf der Welt. Und ich sage mir weiter, Dummkopf, und der Platz? Wenn nötig, wird Gott ihn schon schaffen. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber nun? Dass meine Großmutter sehr vertraut mit den Toten umging, daran kann ich mich gut erinnern, mein Vater ebenfalls. Die sind also mit armen Seelen zusammengetroffen und unterhielten sich mit ihnen. In einem gewissen Sinn ist es gut, dass die Natur rings um mich gegen diese für ein Kind doch sehr dumpfe Atmosphäre in Schutz genommen hat. Meine Großmutter und auch meine Mutter erzählten mir jene Geschichten von früher, Geistergeschichten meist. Für sie waren wir in ständigem Kontakt mit den jenseitigen Kräften. Ja, zum Glück beschützte mich die Natur. Sie war irgendwie beruhigend. Hier hatte ich Boden unter den Füßen. Thank you. die Reise der Seele, die Lebensgeschichte der Marie Maitreya. Von meiner frühesten Kindheit an, bis ich 20 war, waren mir solche Unterhaltungen alltäglich. Die Leute redeten nur davon, was ihnen an Seltsamem, Außergewöhnlichem widerfuhr. Sogar mein Vater, einer der gescheitesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Und ich sage das nicht, weil er mein Vater war. Sogar er erzählte mir solche Dinge. Auch die Großmutter, eine kluge Frau, realistisch und selbstsicher. Sie behauptete, es sei ein Wesen um sie herum. Sie sähe sie und rede mit ihnen, ohne im Geringsten zu erschrecken. Die arme Großmutter, sie war eine außerordentliche Frau. Hatte sie doch einen Fremden geheiratet, einen, der aus Frutigen bei Adelboden kam. Rumpf hieß er, seine Familie war aus Mühlhausen. Er stellte Messer her. Als er seine Gesellenreise durch Frankreich machte und diese recht ausdehnte, ließ er sich hier nieder. Er hatte einen Freund, einen Schreiner aus Evolaine, mit dem klopfte er die Dörfer ab, um seine Waren zu verkaufen. So ist er meiner Großmutter begegnet, einem entzückenden Mädchen, heiratete sie, lehrte sie lesen, den Namen schreiben. Sie war sehr fromm, aber keine Eiferin, wusste um Gottes Vergebung. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die immerzu vor dem Leben und dem Tod erzitterten. Auswendig wusste sie einen schönen Teil des Neuen Testamentes herzusagen. Zu jener Zeit war das Bibellesen den Katholiken verboten. Die Psalmen, die man in der Kirche laut und lateinisch beten musste, kannte sie alle. Ich hatte meine Großmutter sehr gern. Ich möchte sie schon wiedersehen. Großvater, ihr Mann, starb 1875, sehr jung, an einer Lungenentzündung. Mit 3 Kindern wurde sie Witwe. In Tat und Wahrheit waren es 4. Denn eine ihrer Schwestern hatte ein uneheliches Kind. Sie taten sich zusammen, um die Kinder aufzuziehen. Großmutter hat das Handwerk des Messermachers wieder aufgenommen. In der kleinen Schmiede, die mein Großvater im Haus eingerichtet hatte, hämmerte ihre Schwester die Klingen. Nachdem sie diesen ein Heft aufgesetzt hatte, ging Großmutter zu Fuß in die Dörfer, um sie zu verkaufen. Sie war sehr lebhaft, fröhlich, die Mutter meiner Mutter. Ist 1927 mit 75 gestorben. Lange habe ich mich in ihrer Anwesenheit erwärmt. Ach, wenn ich an ihr Leben denke, siehst du, früher, da sprang man keineswegs zart um mit den witwenden Frauen, die übers Dorf hinaus geheiratet hatten, mit den ledigen Müttern. Ungern sah man vor allem, wenn sich Witwen wieder verheirateten, so blieben diese Frauen ganz auf sich allein gestellt. Mit einem Mann reden schürte schon Verdacht. Sie gingen so wenig wie möglich aus dem Haus. Wenn sie ins Vaterhaus zurückkehrten, wurden sie, das war der Lauf der Dinge, Mägde ihres Vaters, ihrer Brüder. Es brauchte eine standhafte Gemütsart, um solche ungeschriebenen Gesetze zu übertreten. Meine Großmutter und meine Tante besaßen Mut und Unabhängigkeit, Freiheitsdrang. Was du geerbt hast, dein Leben bezeugt es. Möglich. Großmutter hat mein Leben stark geprägt. Abend für Abend erzählte sie mir beim Spinnen ihre Geschichten. Ich setzte mich auf einen Schemel zu ihr und sie erzählte von den alten Zeiten, von einem ihrer Onkel meistens, einem sonderbaren Heiligen, sie nannte ihn den Sakristan, Jacques Rustin in unserem Dialekt. Die Mutter meines Vaters hingegen starb 1905, ich kannte sie schlecht. Auch sie kam von Evolaine, eine Ensevie. In meinen sehr verschwommenen Erinnerungen sehe ich sie klein, alt und verdrückt. In einem kleinen Stall neben ihrem Haus zog sie Hühner auf, die wir, mein Vater und ich, bei Gott, manches Mal aushoben. Sie hinkte, sprach mit einem Stock hinter uns her. Ach nein, sie schlug uns nicht, sie wollte nur nicht, dass man ihre liebsten Tierchen rührte. Was erzählte deine Großmutter über den Sakristan? Eine Menge Lustiges und Rührendes. Eines Tages war er hineingegangen und hatte aus dem alten Beinhaus, das es nicht mehr gibt, den Schädel seiner Mutter geholt. Als Meditationsgegenstand stellte er ihn neben sein Bett. Seine Abenteuer erzählte sie mir mit dem gleichen Eifer, wie er sie ihr berichtet hatte. Ich hätte die ganze Nacht zugehört. Der Sakristan war sehr arm, aber hier gab es Leute, die waren noch elender dran als er, und er wollte ihnen helfen. Er hatte ein Herz aus Gold. Im Tal wurde behauptet, im Berg gegen Vaux-le-Vicomte hin gäbe es einen verborgenen Schatz, wo die Tuffsteinmine lag, in jenem gelben Tuff, aus dem man früher die Türeinfassungen gestaltet hatte. Le Pire Rouge, zu den roten Steinen, heißt der Ort. Diese Schätze taten sich nur am Weihnachtsabend auf, während der Mitternachtsmesse, genau im Augenblick der Wandlung. Da öffnete sich dann der Fels, gab eine Treppe frei, die zu dem Schatz hinführte. Der Sakristan hatte einen Freund, der war bei weitem weniger fromm, ein Schürzenjäger. Gern würde er 17 Pässe überqueren, erklärte er, um einem Mädchen zu begegnen. Wenn er herumspazierte, ließen sich immer Krähen, die wir Krok nennen, auf seinen Schultern nieder, riesige schwarze Vögel. Die waren nicht gezähmt. Der Mann musste einen ganz eigenen Zauber haben, der die Vögel bannte. Nun denn, auch er wollte Gold finden. Kurz, der Heide und der Heilige taten sich für das Abenteuer zusammen. Zuvor hatten sie sich über die Bedingungen geeinigt, die dieses zu einem guten Ende führen sollten. Vier während des Sommers in der St. Johannesnacht gepflückte Pflanzen mitnehmen, ein vierblättriges Kleeblatt, Hartheu oder Johanniskraut, einen Alpenrosenzweig und einen vom Fingerhut, den man hier Barisette nannte. Sie hatten die nötigen Gebete verrichtet, hatten gebeichtet, waren zur Kommunion gegangen und hatten während 9 Tagen neun Paternoster und Ave Maria aufgesagt. Im Augenblick, da das Glöcklein zur Wandlung läutete, kamen sie an den Eingang der Höhle. Der Felsen tut sich auf. Sie sehen die Treppe, steigen unter Tag und machen einen Berg von Gold und Schmucksteinen aus, der von 3 Maiden gehütet wird. Der Sakristan schaute sie nicht einmal an, während sein Freund natürlich stehen blieb und mit ihnen Süßholz raspelte. Die Zeit der heiligen Wandlung ist kurz. Es hieß schnell sein. Der Onkel hatte nicht eine Minute verloren. Mit vollem Sack steigt er sofort wieder zum Ausgang hinauf, der andere aber trödelt. Schon geht der Fels wieder zu. Draußen sieht der Sakristan, dass sein Kumpan nicht nachkommt, fängt bestürzt an, ein Stück aus dem Johannesevangelium herzusagen. Ein Wunder, der Berg hält in seiner Bewegung ein. Leider ist der Spalt sehr eng. Wie er heraus will, zerquetscht der Verspätete sein Fleisch an den felsigen Zacken und wird auf immer verkrüppelt bleiben. Am anderen Tag fand der Sakristan in seinem Sack nichts als verwelktes Laub. Ist dies die Geschichte, die sich in deiner Familie zugetragen hat? Ja, vor über 150 Jahren. Ich glaube wirklich, dass die beiden Männer zu den roten Steinen gingen, da sie die Felsen erforscht haben, einen Spalt zu sehen vermeinten, dass Blöcke auf den Freund gefallen sind, die ihn schwer verletzt haben. Denn nach diesem Ausflug hinkte er sein Leben lang. Als ich ihn kannte, war er sehr alt. Der Sakristan war ein ungewöhnlicher Mann, großzügig, gläubig, ja, leichtgläubig, harmlos und findig in einem. In seinem Zimmer stand eine Reihe frommer Bilder, wie man das früher in allen Häusern sah. Hoch unter der Decke, schräg auf einem Bettchen, auf einem Brettchen, fast wie Ikonen. Eines dieser Bilder zeigte St. Theodul, der sehr verehrt wird in unserem Land. Dieser Heilige ist ein schlauer Fuchs, hatte den Teufel überlistet, so dass er ihm eine Glocke über die Gletscher trug. Nicht etwa irgendeine Glocke, ein Geschenk des Papstes, das aus Rom her musste. Einmal mehr die römische Invasoren, die römischen Kolonialisten in der Rolle des Teufels. Der Sakristan mochte in Sachen Schlauheit nicht zurückstehen. Am Tag des heiligen Theodul steckte er statt des einen zwei Kerzlein vor dem Bild an. Man sagte ihm: "Aber Pierre, wo denkst du hin? Du zündest dem Teufel eine Kerze an." Lachend entgegnete er: "Haltet das Mal, man weiß nie, wen man noch gebrauchen kann." Er versicherte sich auf beide Seiten hin. In einem katholischen Land kann das nicht schaden. Er meinte auch, wer dem Teufel hilft, wird in der Hölle den besseren Platz haben. Und noch einmal eher, in seinen alten Tagen schon. Er hatte nicht viel zu beißen und was er aß, hatte immer einen Geschmack von Asche. Wie er da nach Sitten hinabsteigt zu einem Apotheker und von diesem ein bisschen Geschmackssalbe will, um sich Appetit zu machen. Wie sah hier die Kindheit eines Mädchens aus, wenn es die älteste der Familie war? Wie anderswo, solange das Mädchen noch ganz klein war. Man war weder streng noch hart zu den Kindern. Die ersten Jahre spielten wir im ganzen Dorf Verstecken, spielten oft mit Gleichaltrigen. Später dann war alles viel verzwickter. Als ich größer wurde, musste ich mich um die Jüngeren kümmern, sie hüten, musste an den Haushaltskarren, Essen bereiten, all diese Arbeiten. Es ist nicht immer lustig, wenn man 7 ist und ständig hört: "Du kannst einen Augenblick spielen gehen, pass aber auf, dass den Kleinen nichts geschieht, und nachher wirst du mir helfen." Die einzige Gefahr für die Kinder damals war, einem Maultier zu begegnen, das aus dem Stall ausgebrochen war. Sie hatten ihre Launen, ihr Hufschlag tat nicht gut. Mit 6 bin ich zur Schule gegangen, ein Jahr vor dem gesetzlichen Alter. Schule in den 6 Wintermonaten, bis wir 15 waren. In sechs Monaten mussten wir uns ein Programm einverleiben, das im Tal auf 10 verteilt war. Wir mussten, versteht sich, einzelne Fächer auslassen. Gesang und Zeichnen wurden vollständig vernachlässigt. Rechnen und Französisch aber, da gab es keinen Spaß. In meinen ersten Schuljahren war Vater mein Lehrer. Wir lebten in Lanna. Die Schule hatte 20 Kinder. Der Weiler war stärker bewohnt als heute. Immer habe ich bedauert, Musik und Zeichnen nie kennengelernt zu haben. Es gab wohl Gesangsvereine, doch ließ man mich nicht mitmachen. Ich musste zu Hause bleiben. Da sang ich denn für mich allein. Jemand anderen singen hören, bereitet mir überhaupt kein Vergnügen. Mein Ohr war dazu nicht geschult, kein Zweifel. Ich hatte also ein Spiel erfunden, um mir meine eigene Musik zu machen, zog mich auf mich selbst zurück. Wie soll ich sagen, ich schloss mich vollständig ein. Ja, ich fing an, auf mein innerstes Wesen zu hören und hörte so eine Musik, nie gesungen, immer instrumental, getragen, friedlich und beschwichtigend. Du siehst, Musik fehlte mir nicht, nur war es keine gängige Musik. Und weißt du, noch immer vernehme und höre ich jene harmonischen Klänge, die mich fast forttrugen. Es ist, als stürzte ich mich in ein warmes, seidiges Wasserbad. Die Konzerte am Radio, am Fernsehen, das geht mir auf die Nerven. Ich stelle das Radio ab. Das Wenige aber, was ich gehört habe, lässt mich eine mögliche Verbindung herstellen zwischen meinen Kompositionen und ein paar Takten Wagner oder Händel. Nie Bach, überhaupt nie. Es sind die gleichen Klänge, die ich höre, wenn ich in mich hineinhöre. Die Musik wäre sie dann denn ein Element jener alles umfassenden Erkenntnis, die wir in unserem kollektiven Unterbewussten haben? Wer mag das wissen? Mit dem Älterwerden nahm die Arbeit zu, das ist alles. Das Leben brachte keinen einschneidenden Wandel. So vergingen uns die Jahre von 15 bis zur möglichen Heirat. Ich bin ledig geblieben, alte Jungfer, Junggesellin heute. Wir hatten Probleme mit der Familie. Ich musste arbeiten, um meine Eltern zu unterhalten. Ach, ich hatte nie wirklich ans Heiraten gedacht. Eine Heirat, das ist nichts Einfaches. Zuerst einmal muss man sein eigenes Haus haben. Wir hatten eines, waren aber 6 Kinder. Mein Vater hatte es mit seinen Händen erbaut. Er besaß noch eins, das er von seinem Vater geerbt hatte, aber das zu klein war, um uns alle aufzunehmen. Um zu heiraten, muss man also ein Haus haben und einen Mann, der seinen Lebensunterhalt verdiente. Man überließ das ein bisschen der Fügung, dem Schicksal, lebte weiter in den Tag ohne Plan und Vorhaben. Man hatte genug Arbeit, um daneben nicht zu weitreichende Überlegungen anzustellen. Ja doch, eine Heirat stellte verschiedene Probleme, besonders weil der parzellierte Boden nicht ins Unendliche aufgeteilt werden konnte. In den meisten Familien suchte man denn, um eine größere Zerstückelung zu vermeiden, das eine oder andere Kind ledig zu behalten. Die arbeiteten für die Gemeinschaft. Nicht, dass diese reicher geworden wären dabei, ein schwieriges Unterfangen, denn es gab keine wirklich Reichen bei uns, sondern um das Los der Verheirateten und deren Kindern zu verbessern. Wer entschied über das Zölibat? Ich weiß nicht. Bei uns ging das ohne größere Überlegung, denn erst haben sich meine Brüder verheiratet, dann meine jüngere Schwester. Da konnte ich meine Eltern nicht allein lassen, ohne Unterstützung. Altersversicherung gab es noch keine. So blieb ganz einfach ich, die Älteste, zu Hause. Man sagte mir, in den höher gelegenen Dörfern, in Villa, La Forcha, hätte es dafür Familienräte gegeben. Der Großvater oder einer der älteren Brüder entschied, wer zu heiraten hatte und wer nicht. Die Ledigen blieben bei den Eltern. Bei deren Tod bekamen sie das Haus. Wenn sie wiederum verstarben, ging das ganze Gut an die Neffen. Du kannst dir die Zwistigkeiten ausmalen, wenn die zahlreich waren. Großmutter erzählte, sie habe bei Bauern in Villa gearbeitet. Die seien reicher gewesen als wir, ihr Boden weniger zerstückelt als der und der unsere in Evolen. Sie redete vom Rat in dieser und jener Familie. Die Elternpaare seien von den Junggesellen und alten Jungfern unterstützt worden und aus diesem Grund wohlhabender gewesen als wir, ihr Land weniger zerstückelt. Es stimmt auch, dass auf den Felsen da oben weniger Leute wohnten als bei uns im Dorf. Mein Vater hätte es gern gesehen, wenn ich nach der Primarschule ins Lehrerseminar gegangen wäre. Das gefiel mir nicht besonders, umso mehr, als sich ein paar Ungeschicklichkeiten mit diesem Vorhaben verbanden. Er hatte seiner Schwester, einer Nonne, die in jener Schule unterrichtete, einige meiner Französischaufsätze geschickt. Die waren ohne Zweifel recht hübsch geschrieben. Meine Tante sah sofort, dass ich mit Leichtigkeit lernte und dachte, ich würde eine gute Lehrerin. Aber da hatte ich das Unglück, oder war es ein Glück, zu hören, wie Vater, Mutter und der Pfarrer darüber dachten. Sie sahen das Lehrerseminar als eine Art Sprungbrett fürs Kloster. Da hatte ich gleich genug. Man sollte mir von diesem Studium schon gar nicht mehr erst reden. Mit all meinen jungen Kräften widersetzte ich mich dem Gedanken, ins Kloster zu gehen, während meine Mutter nur immer wiederholte, du wärst fürs Leben versorgt. Ich erklärte, eher würde ich in die Borgne in den Fluss springen. Mein Vater machte der Diskussion ein Ende. Wenn meine Tochter nicht will, so wird sie nicht ins Kloster gehen. Da wurde nie mehr über sowas geredet. Man konnte ein Mädchen schon nicht mehr unbedingt zum Klosterleben zwingen, doch man konnte es immerhin sehr deutlich beeinflussen. Ich war 13, als das vor sich ging. Sie hatten keinen Einfluss mehr auf mich und ich hatte meinen eigenen Kopf. Die gleiche Geschichte später bei meinen Brüdern. Der Pfarrer kam noch zu meinem Vater. Ihr müsst unbedingt einen eurer Buben hinunterschicken zur Priesterschaft. Ach, meine Brüder hatten abgelehnt. Ich hatte eine Schwester. Sie wurde von der Großmutter väterlicherseits aufgezogen. Die wohnte in Orsières. Sie mochte ein Kind um sich. Für diese Schwester hat sich die Frage nach dem Kloster nie gestellt. Als sie zu uns zurückkam, ich weiß nicht mehr in welchem Alter, da hat sie sich gleich mit dem Vieh beschäftigt. Mutter hatte zu jener Zeit Kühe gekauft und konnte Hilfe gebrauchen. Eine andere Schwester ist 1909 mit 2 Jahren gestorben. Haben die aufeinanderfolgenden Schwangerschaften unsere Mutter ausgelaugt, erschöpft? Ich habe es nie herausbekommen. Zu jenen Zeiten fragte man die Frauen kaum, ob sie am Ende waren oder nicht. Wenn möglich, durfte es jedes Jahr ein Kind sein. Um so rasch aufeinanderfolgenden Mutterschaften vorzubeugen, stillten sie ihr Letztgeborenes bis ins 3. Jahr. Noch eine Quelle der Erschöpfung, denn sie arbeiteten wie die Lasttiere, das muss man schon sagen. Übrigens zu behaupten, eine Frau, die stille, wäre dadurch vor einer neuen Schwangerschaft geschützt, das ist eine schöne Täuschung. Ich habe welche gesehen, die diese Verhütungsmethode anwandten und jedes Jahr oder alle 18 Monate hatten sie ein Kind. Da meine Schwester fort war, blieb ich als einziges Mädchen bei den 3 Buben. Wenn ich an jene Zeit zurückdenke, könnte ich jedes Mal weinen. Das Mädchen musste alles machen wie ein Dienstmädchen. Meine Mutter liebte vor allem die Knaben, einen davon über alles. Von mir verlangte sie alles und gab mir nicht gerade viel. Ich stand in ihren Diensten. Sie sagte, die Buben, da kann man nichts machen. Wir erziehen sie fürs Leben. Die Mädchen sollen dienen. Nein, zu meiner Zeit zählten die Mädchen nicht, hatten kein Recht auf ein eigenes Leben. Ich bäumte mich dagegen auf, wusste, dass es Unrecht war. Doch was tun? Was tun? Mutter war keine böse Frau, nur von ihrer Religion verbildet. Ich erinnere mich an die ewigen Predigten, an die Art, wie sie immer wiederholte, alles schuldeten wir Gott. Er habe uns geschaffen, allein schon die Tatsache, auf der Welt zu sein, mache uns Mädchen schuldig vor ihm. Solche Sprüche brachten mich auf, wie soll ich sagen, stießen mich ab. Ich konnte nichts entgegnen, mochte nicht darüber reden. Darum habe ich mir keine ernsthaften Fragen in Bezug aufs Heiraten gestellt. Ich hatte keine Antwort zu erwarten, warum also mich unnötig quälen? Meine Mutter war überstreng, einer der Gründe, warum ich mich so in die Lektüre gestürzt habe. Sonst wäre ich erstickt. Ich las tagsüber jeden freien Augenblick zwischen 2 Besorgungen, las die Romänlein für junge Mädchen, etwas anderes war nicht erlaubt. Nachts dann erzählte ich mir selber Geschichten. Man musste früh ins Bett. Ich habe nie lange geschlafen. In jenen Zeiten konnte ich meine Schlaflosigkeit nicht mit Lesen besänftigen, wie ich das später tat. Ich schlief 3-4 Stunden, nicht mehr. Eine Gewohnheit, die ich behalten habe. Ja, ich habe meine Jugend damit verbracht, mir selbst erfundene Geschichten zu erzählen. Die endeten immer gut, schön. Es war eine Art, mich selber zu beglücken, im Traum, an mich zu denken, an mein Schicksal, wenn ich auch nie die Heldin meiner Tagträume war. Ich wählte auch andere Personen, etwa wie in einem Theaterstück, wie in den Romanen oder heutzutage im Kino. Die Bilder liefen vor mir ab, Liebesgeschichten, 3-Groschen-Geschichten, die immer gut endeten. Die Geschöpfe, die ich in einer gewissen Weise erschaffen hatte, sollten glücklich sein, so wollte ich es. Ich konnte sie nicht in die Welt setzen und sie unglücklich machen. Abend für Abend nahm ich die Erzählung dort wieder auf, wo ich sie am Vortag belassen hatte. Wenn sie ans Ende kam und ich nicht weiter, an dem Stramin sticken konnte, begann ich eine neue. Sie liefen über Wochen, Monate. Ich gab ihnen einen märchenhaften Anstrich, wob Kobolde und Feen hinein, jene vielleicht doch wirklichen Wesen. Es hängt alles davon ab, was die Wirklichkeit ist, Dinge, die nicht gerade alltäglich waren. Diese verzauberte Welt der Nacht war mein Reich. Ich herrschte darüber als Königin. Man muss es verstehen, ich bin in meiner Jugend sehr unglücklich gewesen, unter dem Gewicht einer erbarmungslosen Mutter, zu dem die Autorität der Familie kam, die Brüder, dazu die der Kirche. Ich musste ausbrechen, abschweifen. In jener unerhörten Vereinsamung war mein Leben immer ein merkwürdiges Abenteuer. Das kann ich dir versprechen. Ich war gewohnt zu schweigen. Die Einheimischen redeten wenig mit mir, was den menschlichen Beziehungen nicht gerade bekam. Meine Mutter hatte mir jeden Kontakt mit der Außenwelt untersagt. Es war dies bei ihr keineswegs eine Sache des Stolzes. Wir Lehrerskinder oder so. Keine Überheblichkeit, nur einfach die Furcht vor der Ansteckung, vor der Schulung im schlechten Denken, vor schlechten Taten, die der Gesundheit von uns Kindern, der meinen im Besonderen abträglich war. Eine Art, uns zu behüten, gewiss eine Form der Liebe. Eines Tages hörte ich sie zu meinem Vater sagen, wie schade, dass du dieses Stück Boden in großer Entfernung zum Dorf nicht gekauft hast. Sie hätten aufwachsen können wie kleine Wilde. Meine Brüder, das waren Männer. Sie durften ausgehen, sich ihre Frauen suchen. Nie hat meine Mutter damit gerechnet, dass ich mich verheiraten könnte. Ach, zu streng, zu starr. Ohne Bösartigkeit, das will ich nochmals betonen, von sektiererischen Betschwestern irregeleitet. Und dann war sie ja eine Lehrerin. Freunde haben mich darauf aufmerksam gemacht. Wir wären in dieser Gegend drei Frauen, deren Mütter die gleiche Schulbildung, so eng war das damals, genossen hätten. Und sie teufelten Balsam auf jene noch immer zuckende Wunde. Sie sagten, von allen wäre ich am wenigsten zugrunde gerichtet worden, weil ich mich dagegen gewehrt habe und mir meine Unabhängigkeit bewahren konnte. Ja, ich habe mich gewehrt, undenkbar fast. Inwendig kochte ich, wenn man mir auch nichts anmerkte, da ich schweigen musste. Die stille Revolte hat dennoch Früchte getragen. Aber zu was für einen Preis? Ehe ich den Weg in meine Freiheit fand, war es fürchterlich. Sieht man so ein Leben wie meines, das einer Bergbäuerin, glaubt man immer, es fließe ereignislos, ohne Leidenschaft dahin. Ganz dem Rhythmus der Jahreszeiten verbunden. Und doch, welche Gewissensbisse, wie viel Bedauern in seinen Abgründen, wie viel Revolte auch gegenüber dem aufgeopferten Leben, wie das meine. Denn es verstand sich von selbst, dass man die Mädchen opferte. Es verstand sich, dass ihr äußerster Horizont, Haushalt, Essen, Landwirtschaft, Tiere, alles, einfach alles war. Versteht sich das? Man kam nicht auf den Gedanken, diese Wesen in voller Entwicklung könnten etwas anderes brauchen, etwas, das man Fröhlichkeit nennt, Freude, Zärtlichkeit, ein bisschen Zärtlichkeit. Mit der Zeit, das stimmt, bin ich froher geworden. Mag sein, nach der harten Lektion jener erstickten Kindheit habe ich, nachdem diese einmal überstanden war, mich voll entfalten können, ganz verwirklichen, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Aber schau nur, in all diesen urkatholischen Ländern, Freiburg, Wallis, was immer, da wurde die Frau stets auf jene Passivität zurückgezogen, in jene unterwürfige Abhängigkeit, in die man sich hineinpresste, in die sie sich ergeben musste. wenn immer ich solche alten Bäuerinnen meiner Rasse treffe, steigt in mir ein Anflug von Mitleid auf, auch wenn ich es nicht zeige. Gebe ich dem Ausdruck, ich brächte sie zum Weinen. Wie ein zu lange zurückgestautes Wasser liefe mit einem Schlag all ihr Elend aus ihnen heraus. Wie ich mussten sie Lust gehabt haben, sich unter jenem Panzer zu sträuben, vielleicht zu fliehen. Fliehen. Und wohin? Wenn man in einem Dorf wohnt, keine 20 ist, nichts kann, unter der Fucht des Vaters steht, der Brüder, der Mutter manchmal. Die Männer zermahnten uns. Hätte ich irgendeine Arbeit gehabt, einen Beruf ausüben können? Nein. Ich musste meinem Geschick folgen. Mehr als einmal dachte ich daran, mich in die Borne zu werfen. Das gebe ich ohne falsche Scham zu. Es ist die Wahrheit. So eintönig wie das Leben, ohne Zukunft, kein Licht, keine Öffnung nach draußen. Immer nur, immer und ohne etwas. Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe. Vielleicht, weil man mich brauchte. Es gibt Dinge, von denen rede ich nicht gerne. Sie tun noch immer weh. Ich werde sie dir berichten, denn ich war einverstanden, mein Leben zu erzählen. Und sie erklären es. Mein Vater, dieser gescheite und kluge Mensch, hat angefangen zu trinken. Die Beziehungen zwischen meiner Mutter und ihm waren immer gespannt. Er hatte Gedankenflüge, Interessen, die sich von jenen der meisten hier unterschieden. Sah sich unverstanden und falsch eingeschätzt. Damit er sich weniger allein fühle, bin ich an seiner Seite geblieben. Meine Brüder haben jung geheiratet, der eine mit 20, mit 21 der andere. Geld fehlte, einer musste verdienen. Das habe ich getan. Ich war knapp 20, als ich die Sorge für unseren Hausstand übernahm.
So viel von Radio Difficulture am 4. Dezember 2016.